Ach Leute, Mensch, da ist er. Hoffentlich passt jetzt alles bei unserem Podcast in der Hitze. Das ist auch Thema. Ja, und der Pfeifer, der trotz der Hitze und gewinnt einen Halbmarathon in Leverkusen.
Ja, das war tatsächlich ein echtes Hitzerennen. Und das nehmen wir natürlich heute zum Anlass, uns das mal genau anzuschauen. Wie trotzt man der Hitze? Wie kommt man gut durch Training und Wettkampf? Und in der Hitze des Gefechts vergessen wir natürlich nicht die neuen Kadernormen, denn die haben es richtig in sich. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen.
Da wird diskutiert und wir streifen sämtliche andere Themen. Alles für euch bei Einer rennt, einer hinterher. Euer Lauf-Podcast. Och Mensch, Hendrik. Was war das ein Hin und Her, oder? Also, oh, unser Ton, du, wir schaffen's jetzt. Wir haben Dienstagabend und sitzen beisammen, ja, und nehmen jetzt doch noch unsere Folge auf.
Ja, Schmitti, wahrscheinlich ist das das Schicksal, was jedem Podcaster mindestens einmal in der Podcast-Karriere widerfahren wird und widerfährt. Wir hatten Tonprobleme und die Aufnahme, die wir gemacht haben, war am Ende oder hat sich hinten raus als unbrauchbar entpuppt und das ist natürlich das Bitterste, was passieren kann. Ne? Wir hatten eine echt coole Folge aufgenommen und ja, beim Zusammenschneiden merkt man, da ist irgendein komisches Rauschen drin, was wir uns auch nicht so richtig erklären konnten und ja, weg ist es. Und jetzt müssen wir nochmal die nächste Runde drehen. Aber wir hoffen, dass wir die Inhalte von gestern auch heute wieder schön für euch rüberbringen können. Wir wollen uns nämlich heute dem Thema Hitze widmen, passend natürlich zu dem aktuellen Wetter. Und da haben wir auch am Wochenende natürlich einige Hitzeerfahrungen gemacht, ne? Sowohl beim Training als auch ich im Wettkampf in Leverkusen beim Halbmarathon. Und wir gemeinsam eben auch beim Training in Köln, ne, wo ich den Schmitti gepaced habe durch eine seiner Königseinheiten. Was war da los, Schmitti?
Ja, und du, das müssen wir auch noch mal ganz kurz sagen. Also erstmal auch dicke Sorry wegen gestern oder besser gesagt, ja, dass wir heute Morgen nicht pünktlich da waren. Also wir bemühen uns sonst immer pünktlich zu sein. Und gestern spielte wahrscheinlich auch die Hitze eine Rolle. Also der Henrik hat im Moment Stress, viel hin und her. Wir haben das ja versucht so ein bisschen zu timen. Ich war in Köln, der Henrik war auf dem Weg von Köln nach Hannover, ne? Warst du. Hast dann im Prinzip einen Zwischenstopp gemacht, um mit Esther noch eine Runde zu laufen. Und dann hast du dich ins Auto gesetzt. Wir haben die Folge aufgenommen. Und wahrscheinlich sind deine Geräte irgendwie ja heiß gelaufen und dann war der Ton fritte. Also auch da hatte vermutlich, man weiß es nie genau, die Hitze irgendwie ihre Finger im Spiel. Also ja, anders könnte
es nicht gewesen sein. Ne? Also es war kein Rauschen zu hören, aber hinterher in der Aufnahme schon Geräte offenbar heiß gelaufen, schwupp, alles weg. Aber lass uns nicht drüber ärgern, wir machen weiter und ja, wie gesagt, passend zum Thema Hitze, da wollen wir euch heute auch ein bisschen mitnehmen, ein paar Tipps geben. Und wir haben ja gut vorgelegt,
absolut.
Indem wir eben selber am vergangenen Wochenende der Hitze getrotzt haben.
Genau.
In Köln, an der Vorwiese, am Kölnstadion.
Genau, machen wir es chronologisch. Du warst ja dann einen Tag später dran, da kommen wir gleich zu. Also am Samstag, so ist es richtig. Ich war ja wieder stolz wie Bolle, hab das rausgehauen, hab's gepostet. Ja, da hatte ich die Ehre, von Henrik Pfeifer gepaced zu werden. An der Vorwiese haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Das ist im Prinzip vor dem Müngersdorfer, vor dem Rhein-Energiestadion. Die Wiese, das sind ziemlich genau 1 Kilometer. Also das GPS sagt manchmal was anderes, aber man hat es schon so oft. Und unser alter Trainer auch, Henning von Papen, abgemessen mit dem Rollrädchen. Er sagt, es sind 1000 Meter. Insofern verlasse ich mich drauf. Und ja, da haben wir ein Programm gemacht. 4, 3, 2, 1, jeweils natürlich Kilometer und dazwischen 1 Kilometer Pause. Henrik hat es als, ja, ich würde mal sagen, normalen Dauerlauf genutzt und ich habe extra nicht gesagt lockeren Dauerlauf, um mich selber so ein bisschen zu motivieren als normalen Dauerlauf und für mich war es natürlich ein richtig hartes Tempoprogramm, was ich trotz dieser Hitze solide mit Bravour gemeistert habe. Ich muss sagen, es war besonders hart und das habe ich heute im direkten Vergleich gespürt, komme ich gleich zu. Das waren heute am Dienstag kürzere Intervalle, das geht bei der Hitze, aber dieses lange Programm, das war sehr zäh. Man spürt richtig, wie der Körper sich aufheizt und das blieb länger in den Knochen stecken. Also ich hatte da das ganze Wochenende noch was von. Ich habe es gespürt am Abend. Ich habe unglaublich viel Durst gehabt, war platti Und ja, so richtig viel war danach nicht mehr mit mir anzufangen. Aber ich habe es durchgezogen. Wie habe ich mich geschlagen?
Du hast dich richtig gut geschlagen. Das ist ja nämlich das erste ganz wichtige Zeichen. Wir können plötzlich schon wieder zusammen trainieren. Das ist ja erstmal ein Zeichen, dass es bei dir richtig gut vorangeht. Das war ja jetzt, sag ich mal, vom halben Jahr noch eher undenkbar gewesen. Ne? Also auch wenn ich da mein normales Dauerlauftempo mache, war das ja noch relativ zu schnell für dein Tempolauftempo. Und jetzt hast du da echt ein richtig tolles Workout gemacht. Vielleicht auch einen kleinen Fingerzeig gegeben Richtung schnellster Kürbis Kölns. Können wir gleich nochmal dazu kommen. Ne? Du hast ja deine kleine Challenge am Laufen. Und ich glaube, das war ein Workout, was dir wirklich Rückenwind geben kann. Wir können ja kurz einmal in die Zeiten reingehen. Ne? Du hast die 4 Kilometer so im Bereich von 3,45 bis 3,40 gemacht. Dann den lockeren Kilometer so im Bereich von 5 Minuten. Und dann ging es weiter mit, ich glaube, was war es? 3,37, 3,38, die 3 Kilometer.
Genau.
3,32 genau. Oder sowas, die 2 Kilometer und den letzten dann 3,17. Und das war natürlich dann schon eine richtige Hausnummer. Da habe ich dann auch mein normales Dauerlauftempo noch mal kurz verlassen, finde ich.
Henrik lief neben mir, müsst ihr euch vorstellen. Also ich war da schon so ein bisschen, also ich war völlig am Ende, all out, habe alles gegeben. Und Henrik lief neben mir mit ausgestrecktem Arm. Hier ist der Kürbis, die Linie ist der Kürbis, die Linie ist der Kürbis. Streng dich an. Und wirklich, da muss ich nochmal sagen, liebe Grüße. Und ich hoffe, es ist nicht in den falschen Hals gekommen. Also als ich sagte, der Joey ist eine 1,20 gelaufen und ich meinte da so ein bisschen mit zwinkerndem Auge, Junge, die wird in Köln nicht reichen. Das war natürlich nicht arrogant und überheblich gemeint. Also es ist schon ein konkretes Ziel. Ich möchte unter 1,20 laufen, aber ich weiß, dass das für mich brutal hart wird und ich weiß, diese Leistung vom Joey zu schätzen, zumal das auch so ein Hitzelauf war in Duisburg. Also Chapeau, die 1,20, lieber Joey. Das ist eine Hausnummer bei diesem Wetter. Ja, das habe ich gemerkt. Danke du fürs Pacen, Henrik, und auch jetzt so ein bisschen für diesen emotionalen Support, muss ich sagen. Also ich habe die Temperatur gemerkt und da sind wir mitten im Thema. Bei diesen langen Intervallen, umso länger, umso härter ist es einfach, muss man sagen. Und ich kann immer nur appellieren und ich meine, du bist der Profi und von dir werden wir gleich einige Tipps hören. Wenn man eben nicht so regelmäßig läuft, immer wieder in sich reinhören, schauen, hey, muss ich das wirklich machen? Wenn ich mich nicht fühle, einen Gang zurückfahren, einfach gucken, was sagt der Körper und ja, weniger machen, etwas langsamer trainieren und wenn man es kann, natürlich in den Morgenstunden oder in den Abendstunden und eben nicht, wenn die Sonne brennt. Wie ist da deine Einordnung, deine Einschätzung? Es ging ja dann für dich auch am Sonntag in Leverkusen richtig los in der Hitze.
Ja, genau. Man hat nicht immer die Wahl, wann man genau läuft. Ne? Gerade wenn man jetzt einen Wettkampf vor der Brust hat, wie wir am Wochenende, ne? Esther und ich. Wir sind beim EVL-Halbmarathon in Leverkusen gestartet. Bei mir ist es schon eine Tradition. Ich bin in den letzten Jahren immer dabei gewesen. Es ist wirklich ein schönes, cooles Event. Mit ein bisschen Heimatcharakter nach wie vor. Ich bin ja jetzt erst vor kurzem hier nach Hannover gezogen und früher eben auch sehr, sehr oft dann von Gelsenkirchen nach Köln zu Esther rübergependelt und da natürlich dann ständig an der Bayarena vorbeigefahren, an den Landmarken, die ihr von der Autobahn sicherlich oft kennt, wenn ihr mal die A3 fahrt oder A1 fahrt, das fällt auf. Und genau da ging die Strecke eben auch entlang. Und deswegen, ja, wirklich so ein Rennen, wo ich auch so eine emotionale Bindung zu habe, weil ich da eben ständig vorbeigekommen bin und diese ganze Ecke da sehr, sehr gut kenne. Ja, und in diesem Jahr sollte es dann eben wieder ein Hitzerennen werden. Ne? Wenn so ein Halbmarathon mitten im Juni liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch sehr, sehr groß. Und es war dann wirklich eine echte Herausforderung, den Halbmarathon zu bewältigen auf einer sehr anspruchsvollen Strecke. Der Leverkusen ist eine sehr, sehr hügelige Strecke mit vielen wechselnden Untergründen. Bisschen Boston-Charakter, kann man schon fast sagen. Ne? Also dieses Rauf, Runter, das kam mir dann immer noch sehr bekannt vor, so lange ist Boston ja auch noch nicht her. Und es lief gut. Also ich konnte das Rennen gewinnen zum dritten Mal in meiner Karriere. Esther hat gewonnen, ne? Auch mit einer sehr, sehr guten Leistung.
Ja, Henrik. Du bist Seriensieger. Ich habe gelesen, das dritte Mal in Folge, mein Freund. Glückwunsch. Toll, du bist Seriensieger.
Ja, schön.
Muss man auch mal sagen.
Ja, also wie gesagt, nicht falsch verstehen, das ist für mich ein Aufbaurennen gewesen. Jetzt kein Rennen wie Boston, wo ich mich jetzt monatelang darauf vorbereitet habe, sondern immer eine sehr schöne Standortbestimmung. Wenn du lange eine lange Aufbauphase vor dir hast, ne, dann ist es immer sehr schön, mit so einem Rennen einfach mal einzusteigen, schon mal zu gucken, ja, wie ist die Form, wie hat man den letzten Marathon weggesteckt. Wir hatten dann ja, wie gesagt, einen holprigen Mai durch den Umzug, wo das Training dann ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und dann ist es immer sehr schön, einfach mal zu sehen, ja, wozu reicht es, mit wie viel Aufwand schafft man es dann eben, so eine 67 zu laufen, dann eben auch auf der Strecke. Und ja, da war ich tatsächlich sehr zufrieden. Das ging alles ganz gut von der Hand. Und ich hatte in diesem Jahr tatsächlich auch einen echt heftigen Herausforderer, den ich bisher gar nicht so kannte. Simon Bong hieß er, von Brühler TV, glaube ich, ne? Aus Brühl auf jeden Fall. Und genau. Der hat mir gerade die erste Streckenhälfte echt schwer gemacht, weil er einfach mal mit mir angegangen ist die ganze Zeit. Und ja, wie ich richtig aggressiv in meinen Windschatten rein. Und ja, ich wusste nicht so richtig, woran ich war, weil ich ihn eben nicht kannte und jetzt nicht damit gerechnet habe, dass jemand so dieses Tempo von 3,10, 3,8, 3,6 solche Kilometer mir folgen würde. Ja, und dann war es wirklich spannend, weil ich nicht so richtig wusste, ja, was hat er jetzt vor, ne? Und es hat sich dann wirklich hinterher im Ziel rausgestellt, es war echt lustig, dass er von Beginn an vorhatte, mir bis zur 10-Kilometer-Marke zu folgen, um sich von mir zu einer neuen Bestzeit ziehen zu lassen. Das hat er mir aber nicht gesagt und dadurch wusste ich natürlich nicht, mit wem ich es hier zu tun habe und bin dann dementsprechend natürlich auch relativ aggressiv gelaufen, habe dann immer mal wieder ein paar schnellere Kilometer eingestreut, ein bisschen langsam die Sia Monica laufen, was ihr vielleicht aus Kenia kennt. Ja, und dann haben wir uns da richtig gebettelt und ja, was aber wirklich beeindruckend war, fand ich dann eben auch die Leistung, die er trotzdem noch erbracht hat, obwohl es ja eher dann wie ich ein Race war, anstatt jetzt wie ich einen Windschatten laufen. Er hat nicht nur eine 10-Kilometer-Bestzeit aufgestellt, die 32-Minuten-Marke durchbrochen, sondern offensichtlich auch noch eine Halbmarathon-Bestzeit. Also war von wegen, ne, nach 10 Kilometern das Rennen irgendwie vorbei und dann nur austrudeln lassen. Er ist dann mit einer Stunde 8 noch ins Ziel gekommen und hat dann ja gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, zwei Bestzeiten aufgestellt bei absoluter Hitze. Ne, es ging Richtung 30 Grad, war sehr, sehr warm. Und wie gesagt, die Strecke auch eine echte Herausforderung. Viele Winkel, Kurven, dann Waldboden, dann wieder Wechsel zur Straße, durch enges Wohngebiet, rauf, runter. Also Chapeau an den Simon Bong, das hat er echt sehr, sehr stark gemacht. Ja, auf jeden Fall ein Athlet, den man auf jeden Fall im Blick haben sollte, wenn man so aus der Region Köln, Leverkusen in die Ecke kommt.
Du, um das zu vervollständigen, ganz kurz, also Henry gewonnen in der 67,19, dann der Simon Bong mit 68,37, Hagen Bierlich, auch ein junger Athlet, M20, ja, 70 Minuten 35 und so geht es weiter, jung geht es weiter, dynamisch und schnell. Die Esther, deine Freundin, hat das Ding bei den Frauen gewonnen in 1:16:15. Ja, und dann kommt eine junge Dame, Chiara Hoffmann, 1:26:21 und Josephine Kratzer, 1:30:27. Alles junge Mädels und junge Männer, also M20, W20, das zeigt mir hier in der Ecke Köln, Leverkusen, da sind richtig junge Langstreckentalente unterwegs. Also ja, Wahnsinn. Und das bei diesen Temperaturen.
Ja, fand ich ein sehr gutes Zeichen. Und wie gesagt, es war wirklich nicht einfach. Ich war echt erleichtert auch. Ich kenne die Veranstalter ja dort auch sehr, sehr gut, schon seit vielen Jahren, dass eben auch alles dann hinter uns geklappt hat. Dass da jetzt keiner kollabiert ist, was man ja auch immer befürchten muss bei solchen hohen Temperaturen und bei so einer Massenveranstaltung. Das hat sich dann ja sogar noch der Start um eine Viertelstunde verzögert. 9 Uhr ist ja immer noch eine freundliche Zeit für uns Läufer, also relativ früh. Aber ja, es stellte sich irgendwie raus, dass einige wohl, ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es wurde auf jeden Fall gesagt, dass viele verschlafen hätten, also kein Witz, und dadurch irgendwie auch dieser Shuttle-Service in Verzug geraten ist und dann viele nicht mehr rechtzeitig an die Strecke gekommen sind. Und sich dadurch dann die Startzeit nochmal eine Viertelstunde verschoben hat. Und es war tatsächlich dann so, dass du auch so gerade 10, 11 Uhr jede Minute gemerkt hast, die später wurde, ne? Weil dann die Temperatur natürlich immer weiter stieg. Wir sind jetzt gerade in so einer Phase, wo es eben auch sehr schwül langsam wird. Das ist ja nicht mehr diese trockene Hitze, die wir noch Anfang Juni hatten. Jetzt haben wir auch die Schwüle dabei, die macht es natürlich nochmal viel herausfordernder. Ja, und es sind alle durchgekommen. Ist uns nicht bekannt, dass da jemand was zugestoßen ist. Und das ist natürlich dann auch eine sehr positive Nachricht. Und das lag auch zum großen Teil tatsächlich daran, dass die Leute an der Strecke unglaublich gut mitgedacht haben. Die haben teilweise dann ihren privaten Rasensprenger so gestellt, dass er die Strecke nass macht. Es waren ganz viele Verpflegungsstationen aufgebaut worden von den Anwohnern, die da an der Strecke waren, zusätzlich zu der regulären Verpflegung, die eh da war. Und das war wirklich eine große Hilfe und da habe ich auch wirklich beherzt zugegriffen. Und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, ne? Wie man durch solche Hitzeperioden kommt, sowohl im Wettkampf jetzt, wie bei uns in Leverkusen, als auch im Training. wie bei uns in Köln, bei unserer Einheit. Und da haben wir, sind wir jetzt absolut nicht die Einzigen, die damit zu tun haben. Gerade wenn man jetzt sehr regelmäßig unterwegs ist, vielleicht schon seine Marathonvorbereitung auf den Herbst begonnen hat, dann kann man sich es eben nicht immer aussuchen, wann man trainiert. Und ab und zu muss man dann eben durch diese Hitze durch. Und da gibt es eine ganze Menge Sachen, wie man sich das etwas leichter machen kann. Auch wenn am Ende natürlich diese Hitzebedingungen eher leistungsmindernd sind. Da kann man da nichts dran ändern.
Genau, also bei mir ist es so, ich habe das heute gemerkt, der direkte Vergleich dann zu Samstag. Ich habe heute ein etwas kürzeres Programm gemacht, also heute am Dienstag, und zwar 12x400 Meter, und habe gemerkt, das geht ganz gut. Also sehr schwül heute die Luft. Ja, klar, man muss sich überwinden, man muss erstmal den Kreislauf überhaupt in Schwung bringen. Jetzt haben wir spät abends angefangen, so gegen 19 Uhr mit dem Training. Das kommt mir dann auch entgegen. Also ich kann die Leute verstehen, die da verpennen, um da morgens zum Halbmarathon zu gelangen. Also 9 Uhr, ja, auch nicht meine Zeit, aber egal, anderes Thema. Ja, heute habe ich gemerkt, dass diese Einheiten 400 Meter, das geht auf der Bahn. Also da ist die Muskulatur schön weich, schön locker, schön rund. Das hat mir schon damals Spaß gemacht. Bei der Hitze, dieses Mittelstreckentraining, so will ich es mal nennen, ist jetzt natürlich auch ein Langstreckentraining. Das ist mir klar, das war jetzt kein klassisches Mittelstreckentraining, aber diese kürzeren Intervalle bis eine Minute, die verkraftet man dann irgendwie besser. Ich habe heute, auch wieder ein toller Sprung für mich, mit der Vera Coutelier, die ist ja bärenstark, gemeinsam trainiert. Das war jetzt auch das erste Mal wieder in diesem Jahr. Sie hat 6x1200 gemacht auf der Bahn. Eine sehr intensive und zehrende Einheit, gerade bei diesem Wetter. Und da war ich froh, dass ich immer nur die 400 Meter hatte. Hab dann jeweils die ersten 400 und die dritten 400 mitgemacht und dazwischen immer 80 Sekunden getrabt, ausgesetzt. Und das ging. Aber je länger es wird, umso härter. Und da frage ich dich als Profi, also mir fällt da gar nicht so viel ein. Also ich vermeide ein schweres Baumwoll-T-Shirt, versuche dann doch eher irgendwie was Leichtes anzuziehen, was nicht so viel Wasser aufnimmt. Eine Kopfbedeckung, klar, wenn die Sonne mal richtig von oben runterballert. Ja, und dann irgendwie diesen harten Mittags- und Nachmittagszeiten, wenn es dann geht, aus dem Weg gehen. Und natürlich, das merke ich jetzt auch in dem Arbeitsalltag, ich denke, das werden alle von euch merken, es ist so wichtig, regelmäßig zu trinken. Das vergesse ich immer, weil ich einfach so ein Typ bin, ich trinke immer, wenn ich Durst habe. Das ist dann meistens abends und dann fällt mir ein, ey, du hast heute eigentlich nur einen Kaffee getrunken und sonst gar nichts. Und ja, dann ist es schon zu spät. Also ich zwinge mich jetzt wirklich immer regelmäßig, ich glaube, man sagt ja so Faustregel, so ein Glas Wasser pro Stunde ist gut, und dann auch darauf achten, Mineralwasser nehmen, vielleicht besser als Leitungswasser, weil man ja doch viel ausschwitzt. Also dieses regelmäßige Trinken, ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube, du, Henrik, du hast ja eine unglaubliche Erfahrung, wenn wir da jetzt, also wenn ich allein an diesen Tokio-Marathon, hast du angesprochen, an deine Hitzerennen denke, auch an Frankfurt. Ja, was sind da so deine Tipps im täglichen Umgang, aber eben auch im Wettkampf mit dieser brutalen Hitze, mit diesem Wetter?
Gerade die Olympischen Spiele in Tokio waren ja wirklich ein Paradebeispiel für eins dieser Hitzerennen. Wir hatten da ja Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad, und das ist im Marathon natürlich dann echt extrem, so gerade wenn das in der prallen Sonne dann stattfindet. Ja, und da gibt es schon einige Sachen, wo ich gelernt habe, die einfach gut funktionieren, wie man sich da einfach ein bisschen besser vorbereiten kann drauf, als vielleicht auch Konkurrenten. So, es ist schon so, dass auf jeden Fall die Hitze die Performance am Ende vermindert. Aber man kann sich eben, und das ist die gute Nachricht, gut darauf einstellen und dann eben diesen Verlust der Leistung reduzieren im Vergleich zu anderen. So. Und deswegen gibt es ja auch viele Athleten, die wirklich Hitzeläufer sind, die es dann eher freut, gerade bei so Meisterschaftsrennen, wo es dann nicht um die Zeit geht, sondern um Platz, da eben gut abzuschneiden, sich da bessere Chancen ausrechnen. Und ich weiß noch, in Tokio, das war wirklich, das war echt extrem. Also ich habe da weniger auf irgendwelche Zwischenzeiten geguckt oder auf meine Gesamtplatzierung, sondern eigentlich mich immer nur von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation entlang gehangelt, weil es eben so entscheidend war, da sich permanent mit Eis und auch mit Wasser zu verpflegen. Ne? Also ich habe in meine Mütze, das haben wir alle gemacht im deutschen Team, uns ein Fach reingenäht, so mit Stoff, das man mit Eis befüllen konnte. Und hatten dann eben für eine relativ lange Zeit, bis das Eis dann abgeschmolzen war,
Das hat dann 2-3 Kilometer ganz gut gehalten. Immer eine Kühlung auf unserem Kopf. Und das Schöne war, dass das Wasser dann natürlich eben ganz gut heruntergelaufen ist, in den Nacken rein, den Körper runter. Und ja, eine ganz wichtige Sache einfach ist das gewesen. Plus, es gab dann alle 5 Kilometer, glaube ich, auch Eisbeutel, die man aufnehmen konnte. Und ich habe das dann so gemacht, dass ich mir den Eisbeutel hinten in meinen Hosenbund reingesteckt habe. Ne, der war relativ eng geschnürt und dann hat das auch ganz gut gehalten. Und dann hatte ich eine Kühlung sowohl am Kopf als auch hinten am unteren Rücken. Und es war dann so, wenn das hinten am Rücken so weit weggeschmolzen ist, dass ich gemerkt habe, es rutscht mir jetzt aus der Hose raus. Dann habe ich es genommen und unter meine Käppi wieder gesteckt und dann eben das nächste Eispack wieder aufgenommen. So. Und so habe ich mich dann wirklich durchgekämpft. Es wurde natürlich trotzdem immer noch unglaublich hart, aber ja, ich glaube, ohne dieses Kühlen wäre es sehr, sehr schwierig geworden, das Ding ins Ziel zu bringen. Und ja, ein ganz wichtiges Learning, einfach wenn ihr die Möglichkeit habt, euch an der Strecke zu verpflegen, gerade bei Temperaturen von 25 Grad plus, nehmt jede Gelegenheit wahr. Ne, so war es jetzt auch in Leverkusen. Es war sehr, sehr schön, dass eben die Leute mitgedacht haben, ihre Rasensprenger aufgestellt haben. Die Feuerwehr hat ihr Löschfahrzeug da aufgestellt und dann da eben auch nochmal so eine Wasserdusche organisiert. Und ich habe wirklich alles mitgenommen. Ich habe an jeder Station 2-3 Becher gegriffen. Einen über den Kopf, einen im Mund, einen nochmal aufs Trikot, dass es schön durchnässt war. Und da sollte man keine falsche Scheu haben. Einfach zugreifen und machen, weil, wie gesagt, diese extremen Wetterbedingungen dann wirklich schwierig sind für den Körper und eine sehr große Herausforderung. Ist ja auch eine Frage, ne? Warum gerade Laufen eine schwierige Sportart ist bei Hitze. Und das liegt vor allem daran, dass eben bei uns vor allem diese ganz großen Muskelgruppen belastet und angesprochen werden. Also wir haben dann eben genau die Partien des Körpers, die eben auch total wo die meiste Energie benötigt wird, wie jetzt Oberschenkel, Gesäßmuskulatur, Waden. Also es sind ja alles keine kleinen Muskel. Und dadurch entsteht natürlich nochmal viel, viel mehr Wärme, die dann am Ende auch abtransportiert werden muss im Vergleich zu anderen Sportarten. Und deswegen, ne, weil Schwitzen eines der wichtigsten Dinge ist, mit der der Körper da die Wärme abtransportiert, deswegen schwitzen wir dann eben so stark auch bei der Hitze bei so einer Sportart. Und da sollte man eben alles tun, was man tun kann. Aber es war jetzt nicht das einzige Beispiel, ne, wie, was ich so alles mitbekommen habe. Gerade jetzt bei den Olympischen Spielen, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, in der Startphase, also eine Viertelstunde ungelogen, bevor das Rennen losging, bin ich an dem australischen Teamzelt vorbeigegangen. Und ja, die haben da, ne, also kein Scherz, die haben dann, wie ihr es aus der Kindheit vielleicht noch kennt, so ein Plastik-Planschbecken aufgebaut, mit Eiswasser gefüllt. Und alle drei Starter aus Australien saßen da eben eine Viertelstunde vorm Start ganz entspannt im Eiswasser drin. War wirklich ein absurdes Bild. So, ne? Alle hochgradig angespannt. Das ist eine Viertelstunde, bevor dein Lebenstraum in Erfüllung geht, bevor die Olympischen Spiele losgehen. Und die sitzen dann da in ihrer Unterhose im Swimmingpool. Das war wirklich ein ganz, ganz lustiges und surreales Bild. Aber es hat einen ernsten Hintergrund, Schmitty, ne? Dieses Pre-Cooling ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema.
Ich wollte nur sagen, und die Finnen saßen ganz locker in der Sauna. Nee, natürlich. Spaß beiseite. Ja, wir sind jetzt beides keine Mediziner und ich kann einfach nur aus meiner Trainings- und Wettkampfwirklichkeit und berichten sozusagen. Aber du bist ja doch schon nah dran als Kaderathlet. Ihr habt medizinische Betreuung. Wie sieht's denn da aus? Habt ihr da bestimmte Tipps oder bekommt ihr bestimmte Tipps mit an die Hand, wie man sich verhalten soll am besten bei Hitze im Training oder auch im Wettkampf?
Ja, wir haben natürlich beim DLV einen sehr, sehr kompetenten Sportmediziner, ne? Den Dr. Paul Schmidt-Hellinger aus Berlin, arbeitet am Charité. Der betreut die Nationalmannschaft schon seit vielen, vielen Jahren und ist eben gerade in dem Bereich ein sehr, sehr ausgewiesener Experte, wenn es um Hitzetraining geht. Ist auch selber ein extrem guter Läufer auch gewesen. Ich glaube auch deutlich unter 30 Minuten die 10 Kilometer gelaufen. Also wirklich jemand, der selber schon ziemlich nah dran war am Profi sein. Und ja, der hat uns da gerade auch im Vorfeld dieser Olympischen Spiele, aber auch vor der Europameisterschaft jetzt in München, wo es ja auch ein sehr warmes Hitzerennen war, ja, da ganz gut immer darauf vorbereitet. Einige Vorträge haben wir da sogar auch bekommen in der Hinsicht. Und da gibt es schon einige Sachen, die man tun kann. Ne? Also gerade dieses Beispiel, was die Australier gemacht haben, das hat dann schon einen ernstzunehmenden Hintergrund. Ne? Dieses Pre-Cooling ist wirklich eine Sache, die ja schon wichtig sein kann. Und wo ihr einige Sachen vielleicht auch selber, ne, wenn man, auch wenn jetzt kein Profi ist, sondern einfach im Amateurbereich starten möchte, trotzdem was übernehmen kann. Ne? Also gerade dieser Trick mit der Mütze, der funktioniert schon sehr, sehr gut, wenn ihr euch in eure ja, persönliche Mütze, einfach mit Kopfbedeckung lauft. Das ist erstmal eh ein guter Tipp, egal ob ihr eine Glatze habt wie ich oder voller Haare seid. Setzt euch eine Mütze auf, schützt alles, was ihr könnt vor der Sonne. Und dann näht euch doch einfach diese kleine Stofftasche da rein. Das können ja einfach drei kleine Stiche sein. Muss ja jetzt nicht besonders schön aussehen, das muss ja einfach funktionieren. Und füllt euch die mit Eis. Da kommt ihr schon mal die ersten paar Kilometer weit und übersteht auch die Startphase, bevor ihr da auf den Startschuss noch wartet. Da steht man ja eben auch sehr oft dann in der prallen Sonne. Und genau so habe ich es eben bei Olympia oder auch bei der Europameisterschaft in München auch gemacht. Andere Sache, die ich jetzt auch in Leverkusen wieder gemacht habe, mein Trikot komplett in kaltes Wasser zu tauchen, dass es wirklich klitschnass ist und so überhaupt erstmal ins Rennen schon startet. Ne? Es hat auch einen sehr, sehr angenehmen Kühlungseffekt, der eben gerade, wenn es wirklich komplett nass ist, das Trikot dann auch zumindest einige Minuten anhält. Und ne, gerade jetzt bei Hitzerennen sind dann einige Minuten, die man runtergekühlt ist, schon sehr, sehr entscheidend, dass man deutlich besser durchkommt. Also Pre-Cooling, sowohl mit Eis und der Mütze wie mit einem nassen Trikot, aber natürlich auch mit den ganzen Körper nochmal mit Wasser abgießen, kaltem Wasser natürlich. Das sind alles Sachen, die man schon in der Vorstartphase sehr gut machen kann. Und auch wenn ihr euch aufwärmt für so einen Wettkampf, ne, ihr seid es ja vielleicht oft gewohnt, da euer Ritual zu haben, ne, eure festen Ablauf. Ich habe das in der Regel auch, so 55 Minuten, die mein Warm-up-Prozess dauert. Fahrt den vor so einem Wettkampf bei Hitzebedingungen deutlich runter. Das ist nicht nötig. Es ist da viel wichtiger, die Körpertemperatur niedrig zu halten, als die Muskulatur jetzt perfekt aufgewärmt zu haben. Die wärmt sich eh von alleine auf genug bei der Hitze. Klar sollte man jetzt auch nicht nichts machen, aber deutlich runterfahren, schattige Plätze suchen, schön nass und den Körper nass halten, das ist da eben sehr, sehr wichtig. Also dieses ganz festgetaktete, durchdachte Erwärmungsprogramm verliert, glaube ich, bei höheren Temperaturen zunehmend an Bedeutung. Das kann man schon so sagen.
Wie ist das im Training? Also eben, als ich da meine 400er Intervalle gemacht habe, da habe ich gedacht, ach, es wäre schon schön, wenn ich hier jetzt so ein Bottich mit kaltem Wasser stehen hätte. Die Vera Coutelier hat zwischendurch immer mal einen Schluck getrunken, das habe ich nicht. Das hätte ich besser auch gemacht, das habe ich irgendwie gespürt. Machst du das? Also stellst du dir beim Training kaltes Wasser hin?
Ja, wenn die Möglichkeit besteht, schon. Also man hat im Training nicht immer die Möglichkeit, aber ich versuche schon, das zu machen, wenn die Gegebenheiten da sind. Es gibt immer noch auch eine gute Nachricht bei diesen Hitzerennen. Man kann sich sehr, sehr gut daran gewöhnen. Und ich spüre das schon sehr, sehr deutlich, weil ich jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit ziemlich viele von diesen Hitzerennen hatte und auch ziemlich viel bei hohen Temperaturen trainiert habe. Gerade auch durch meine Kenia-Aufenthalte. Ne, da war ich ja oft dann, wenn hier, wie ich, der kalte Winter war, in der Sonne bei 25 Grad. Und da habe ich das eben sehr oft jetzt auch gemacht und merke, dass ich mittlerweile deutlich besser mit der Hitze zurechtkomme, als ich das vielleicht noch vor einigen Jahren konnte. Früher würde ich sagen, war das meine ausgemachte Schwäche. Ich tue das immer noch. Ich liebe im Wettkampf Temperaturen, die wirklich sehr niedrig sind. Aber im Training bin ich der Erste, der sich wirklich freut, wenn die Sonne rauskommt, wenn es warm wird. Wir haben ja lang genug jetzt hier den April und Mai über auf vernünftiges Wetter gewartet, wo wir eigentlich gedacht haben, jetzt haben wir es aber auch nach dem kalten Winter wirklich verdient. Und das ist wirklich ein großer Unterschied. Ne? Also der Gedanke im Wettkampf zum Training. Im Training ist es ja wirklich für mich ist es ein Genuss, mein Trikot wegzuschmeißen und einfach oberkörperfrei durch den Wald zu rennen bei 25 plus Grad. Ist absolut toll. Aber natürlich, wenn es jetzt...
Du ziehst dich einfach gerne aus. Du ziehst dich gerne aus.
So wie du bei den auf der FIBO, wenn du massiert wirst von deinen Thai-Massagen.
Nee, aber ganz, ganz ernster Hintergrund. Ich war ja überrascht, als du mir das mal erzählt hast zwischen den Zeilen. Ich dachte immer, du bist dann so ein, weil du wirklich ja immer sagst, ich liebe die Sonne und du seist auch so ein Hitze-Wettkampftyp. Aber ich war überrascht, dass du sagst, nee, da mag ich es lieber etwas kühler.
Ja, absolut. Also im Wettkampf, wenn es um wirklich Performance geht, wenn es darum geht, irgendwelche Normen oder Olympianormen zu knacken, dann ist es schon leistungsfördernd, wenn die Temperatur so 8 bis 12 Grad sind. Das würde ich sagen, ist das Optimale. Aber ich kann eben auch sehr, sehr gut laufen, wenn es um den Gefrierpunkt sogar in Richtung 0 Grad geht. Ich erinnere mich gerade zurück an letztes Jahr, wo ich Deutscher Meister wurde im Marathon. Das waren auch, ja, ich glaube, 0 Grad Temperatur. Und da bin ich direkt aus Kenia geflogen. Ne? Also da war der Temperatursturz dann sehr, sehr groß. Aber sind wir vielleicht als Europäer tendenziell sogar einen Tick besser gewohnt, vielleicht als unsere Konkurrenten aus Afrika. Aber der Trend geht ja ganz klar dahin, dass gerade wenn man jetzt im Profibereich unterwegs ist und Meisterschaften läuft, immer mehr Hitzerennen anstehen. Es wird ja auch in diesem Jahr höchstwahrscheinlich wieder eins geben bei der Weltmeisterschaft, die ist in Budapest im absoluten Hochsommer. Da muss man auch davon ausgehen, dass es eben wieder sehr heiß wird. Und ich blicke zurück auf letztes Jahr, Europameisterschaft waren Hitzerennen, Olympische Spiele in Tokio waren Hitzerennen. Und man muss es schon können, ne? Also wenn man da wirklich mit Hitze gar nicht umgehen kann, dann hat man schon ein größeres Problem. Und man kann sich aber eben gut darauf vorbereiten.
Was, ja?
Dieser Abhärtungseffekt, den ich jetzt bei mir selber schon sehe, der ist definitiv da. Ich denke jetzt auch zurück an den Callum Hawkins, ist ein Beispiel, ein sehr starker britischer Läufer. Ich glaube, der ist Vierter geworden bei der Weltmeisterschaft in Doha, was ja auch ein Hitzerennen wiederum war. Das war, glaube ich, 2019, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und der hat im Vorfeld tatsächlich seine Garage so umgebaut, dass die am Ende zu einer Sauna wurde. Zumindest, dass er die auf solche Temperaturen erhöhen konnte und die Luftfeuchtigkeit erhöhen konnte. Und hat dann da sein Laufband reingestellt und bewusst bei diesen Bedingungen dann sein Training absolviert. Weil es tatsächlich so ist, dass man sich eben mit der Zeit daran gewöhnt. Also wie ich, kann man sagen, ist verrückt, vielleicht positiv verrückt. Aber es sind Sachen, die am Ende dann vielleicht den Unterschied ausmachen, wenn man wie ich im Top-Bereich unterwegs ist. Es gibt auch vom Dr. Paul Schmidt, Hellinger, ne, über den wir gerade schon kurz gesprochen haben, dem DLV-Arzt, eine Studie, wo es auch erwiesen ist, dass wenn man mehrere Tage am Stück nach seiner Trainingseinheit ein sehr heißes Bad macht, nachgewiesen werden kann, dass eben der Körper besser mit dieser Hitze umgehen kann und dann eben auch eine Leistungssteigerung bei diesen Bedingungen erzielt. Auch sehr interessant, finde ich. Ne? Auch, und das ist jetzt kein Zeitraum von Monaten, sondern da ging es tatsächlich um einige Tage am Stück. Fand ich auch interessant. Also ich finde, das ist eine sehr ermutigende Absolut. Nachricht, ne? dass eben diese Hitzebedingungen nicht per se gleichgesetzt werden sollten mit etwas Negativem und ne, wo man nicht abliefern kann. Es ist definitiv natürlich so, dass man jetzt bei 8 Grad immer eine bessere Leistung erzielt als bei 30 Grad auf der gleichen Strecke mit der gleichen Form. Aber man kann eben im Vergleich zu anderen sich deutlich besser darauf vorbereiten und dann ist das natürlich wiederum auch die Möglichkeit, eine Chance zu suchen. Ne? Gerade wenn man jetzt sehr ambitioniert läuft und auf Platzierungen läuft bei Meisterschaften, dann würde ich mich wundern, wenn es nicht einige Leute gibt, die sagen, boah, cool, jetzt haben wir dieses Hitzerennen, jetzt haben wir die 30 Grad, ich bin darauf vorbereitet und das ist meine Chance, vielleicht eine Platzierung einzufahren, die ich sonst nicht erreichen würde. Und so kann man natürlich diese ganze Hitzethematik auch betrachten.
Was würdest du so ein paar Faustregeln, kurz zusammengefasst, jedem Amateur raten, wie mir zum Beispiel, vielen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich dann fragen bei so einem heißen Wetter, man liest immer irgendwie Ozonwerte, nicht zu sehr anstrengen bei Hitze und. Wie sollen wir, in Anführungszeichen, normalen Läufer mit diesem Wetter umgehen? Was sagt da der Profi?
Ja, also im Grunde gibt es da gar nicht den großen Unterschied zu den Profis. Es ist, also wie gesagt, nochmal zusammengefasst, so die Tipps. Man sollte während man des Laufens Getränke aufnehmen, vorher geübt haben. Ne, also gerade, ne, wenn man jetzt einen Wettkampf hat, den man auf jeden Fall machen möchte, wie zum Beispiel den Halbmarathon Leverkusen, da muss jeder von uns dann durch, wenn er da dieses Rennen auch finishen möchte. Wichtig dabei zu sagen, ist natürlich, entwickelt nicht jetzt einen falschen Ehrgeiz. Es ist schon so, dass die Wahrscheinlichkeit, der Bestzeit zu rennen, wie jetzt der Simon Bong, über den wir eben noch gesprochen haben, nicht so hoch ist. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Simon Bong rennt jetzt nächste Woche oder in 2 Wochen bei niedrigen Temperaturen nochmal einen Halbmarathon auf der gleichen Strecke, würde ich mich wundern, wenn es ihm nicht gelingt, nochmal 1-2 Minuten schneller zu laufen. Ne? Also entwickelt nicht einen falschen Ehrgeiz und versucht bei 30 Grad die gleichen Leistungen zu erbringen, wie ihr es im Normalfall tun würdet. Und bringt das Ding auch nicht um jeden Preis durch, sondern wenn ihr merkt, ihr habt solche Erscheinungen wie schwere Kopfschmerzen, das dann einfach rausgehen, das hat keinen Sinn. Aber werft nicht vorher schon die Flinte ins Korn, wenn ihr seht, es wird am Wochenende wieder richtig heiß und ihr habt da euer Rennen, auf das ihr schon lange hinfiebert. Nehmt vor dem Rennen schon kalte Getränke auf, ne, also eisgekühlte Getränke. Übt eben im Vorfeld schon die Getränkeaufnahme während des Laufens, damit ihr keine Seitenstiche oder sowas bekommt. Die Getränke sollten viele Mineralien beinhalten. Natrium ist eine ganz wichtige Sache, ne, weil ihr eben durch das Schwitzen, durch das starke Schwitzen, gerade bei schwülen Bedingungen eben viele Mineralstoffe verliert. Deswegen ja nicht unbedingt Leitungswasser, sondern sehr stark mit Mineralien angereicherte Getränke. Macht dieses Pre-Cooling, ist wirklich eine Sache, die sehr gut funktioniert. Da geht ihr zumindest auf die ersten Kilometer schon mal gut rein, ne, indem ihr eben euer Trikot zum Beispiel nass macht, eure Cappy mit Eis bestückt. erwärmt euch nicht zu viel vor so einem Hitzerennen. Ganz abgespecktes Programm, möglichst im Schatten bleiben. Dann noch so eine Sache, die letzte Mahlzeit kann durchaus sehr kochsalzreich sein. Ne? Also esst da bewusst mit vielen Mineralstoffen. Wie gesagt, Kochsalz ist ja immer eine sehr wichtige Sache. Auch nach der Belastung, wenn ihr dann im Ziel seid oder wenn ihr auch eure Trainingseinheit absolviert habt, schön ganz kaltes Wasser über den Kopf gießen, ist eine Sache, die auch sehr hilfreich ist, dass ihr da nicht noch einen Hitzschlag erleidet. Und auch eine wichtige Sache, die oft sehr verlockend sein kann, weil man ja gerade vor einem großen Rennen oder vor einer sehr harten Trainingseinheit tendenziell eher einen entspannteren Tag hat, setzt euch nicht zu lange am Tag vorher der Sonne aus, weil wenn ein Hitzerennen ansteht, dann ist ja oft auch der Tag davor schon sehr schön und sonnig und die Versuchung, sich dann an den Badesee irgendwo zu setzen und sich richtig schön nochmal in der Sonne auszuruhen, die ist dann eben sehr groß. Das solltet ihr vermeiden. Ah, ne?
Das kenne ich.
Ja, nicht schon am Tag vorher zu viel Sonne aufnehmen, weil wie gesagt am Hitzerennen-Tag selber, da sollte der Körper möglichst wenig belastet sein. Und auch mit so einem Sonnenbad am Tag vorher setzt ihr dem Körper da schon ordentlich Stress zu und vermeidet das, wenn ihr da irgendwie die Möglichkeit habt.
Ja, Sonne zehrt, das merke ich immer wieder, das schon oft erlebt in den letzten Sportlerjahren. Ne? Schön in der Sonne und dann abends noch ein Läufchen gemacht und es ging gar nichts mehr. Ja, super. Ich meine, tolle Tipps vom Profi Hendrik Pfeiffer. Also ich merke auch, es ist eine Gewohnheitssache. Ne? Also man muss einfach jetzt vorsichtig, aber stetig immer was tun bei dem Wetter. Und na klar, umso austrainierter und fitter man wird, umso besser verträgt man auch die Hitze. Das habe ich jetzt auch gespürt. Also ich, vielleicht doch ganz kurz, Hendrik, ich habe jetzt heute nochmal rekapituliert. Ich habe doch selber mal ein Hitzerennen gehabt. Da war ich 16 Jahre alt, glaube ich, oder 17. Da bin ich zum ersten Mal Nordrhein-Meister geworden, über 1500 Meter in Bonn, in der prallen Sonne, in der Mittagshitze. Ich sag mal, um 14 Uhr war der Start. Ich, der absolute No-Name, Underdog vom Dorf, LG Wipper führt und dann stand da der Favorit von TSV Bayer 04, Leverkusen, Bastian Rodowski, trainiert von Paul-Heinz Wellmann, selber schon Medaillengewinner gewesen bei den Olympischen Spielen über 1500 Meter. Boah, und ich konnte ihn schlagen. Ne? Das will ich nur noch mal ganz kurz.
Das waren noch Zeiten, aber da kommst du ja gerade wieder hin.
Immer, da erinnere ich mich noch, das ist über 20, das ist 23 Jahre her und ich habe dieses Rennen noch immer vor Augen. Ich visualisiere es und sage, komm Junge, zieh. Ach, als ich da die letzten 200 nochmal einen rausgehauen habe. Ja, das war so ein Hitzerennen. Aber ich muss sagen, so ein Mittelstreckenrennen, das geht auch. Das sind dann 3,5-4 Minuten Belastung und dann ist das Ding durch, im besten Fall oder ein paar Sekunden länger. Und das kann man natürlich nicht vergleichen mit einem 10-Kilometer-Lauf oder einem Halbmarathon oder gar einem Marathon.
Nee, ist ein interessanter Punkt. Ist ein interessanter Punkt, dass der Dr. Paul Schmidt-Hellinger hat tatsächlich auch da auf ein Studium mal verwiesen, dass gerade bei diesen kurzen Distanzen diese Hitze sogar leistungsfördernd sein kann. Sehr interessant, ne, dass dieses Leistungsmindernde sich tatsächlich auf die Ausdauersportarten, also die ganz langen Strecken, 10 oder Halbmarathon, Marathon bezieht. Und bei so einer Mittelstrecke oder auch ganz kurzen Sprintsachen, dass da die Hitze tatsächlich sogar eher positiv ist, fand ich sehr interessant, das so ein bisschen im Kopf zu haben.
Der Sprinter, der liebt es ja warm, wenn er sich da stundenlang dehnt und warm macht und immer wieder, um dann zu explodieren. Da stehen die ja drauf, wenn alles schön weich ist, schön rund ist. Also ja, ich, wie gesagt, explodiere da nicht so. Aber hör mal, wir haben ja, du hast es ja rausgehauen jetzt oder wir mit einem Post bei uns, bei unserem Instagram-Kanal. Wir haben ja was vor. Wir wollen ja so ein bisschen, ja, interaktiv, wie sagt man, interagieren, persönlich, live, mit Publikum bei Bunert in Essen. Was hat es damit auf sich? Vielleicht bring uns doch mal da so ein bisschen hinter die Kulissen. Wie kam es dazu, zu dieser Verbindung Bunert-Essen? Und was machen wir da eigentlich am 8.7., Henrik?
Ja, eine Sache, die sehr, sehr cool ist. Wir sind das erste Mal tatsächlich vor Publikum. Als Podcast-Duo werden wir da in Erscheinung treten. Marc Böhme ist der Inhaber von Bunert in Essen. Ne, die Laufläden, die kennt ihr, vor allem wenn ihr aus NRW kommt. Ne, das sind da sehr, sehr hochklassige Laufläden, ne, wo eben auch eine sehr gute Beratung stattfindet. Und der Marc Böhme ist dadurch natürlich auch in der Laufszene sehr, sehr gut vernetzt. Wir kennen ihn schon sehr lange. Und ja, als ich aus Boston zurückkam, ist so ein bisschen die Idee entstanden, ja, da mal ein kleines Event bei ihm im Laden zu machen. Und da hat sich natürlich jetzt unser Podcast angeboten, weil wir beide eben eine ganze Menge zu erzählen haben. Ne? Nicht nur ich mit der Perspektive jetzt aus Profi-Dasein, du eben auch mit der Perspektive ja eines früher sehr ambitionierten Läufers, der dann vielleicht so ein bisschen den Kontakt zum Laufen verloren hat und jetzt aber wieder mit zweitem Ehrgeiz richtig zurückkommt und ja, gerade auch durch deinen Job als Reporter natürlich auch nochmal ein sehr spannendes zweites Tätigkeitsfeld nebenbei hat, in das man auch nicht jeden Tag so einen Einblick bekommt, ne? Wenn du da morgens mit deiner Kamera losziehst und bis abends dann den fertigen Beitrag produzieren musst, ist auch immer für mich ein Phänomen.
Wie ist auch das Sport.
Ist Sport. Jedes Mal ein Phänomen, wie dir das tatsächlich dann auch gelingt, immer abzuliefern. Das ist ja auch eine Parallele, die es dann wirklich zum Laufsport auch gibt, ne? Dieses Abliefern müssen. Und ich glaube, wir können da eine ganze Menge erzählen, können euch wirklich auch mal ganz tief mit reinnehmen in so eine Sportkarriere als Profi, mit natürlich auch nach Kenia reinnehmen ins Detail. Wir haben da einiges auch an spannendem Videomaterial, was wir euch präsentieren können. Ja, und wollen euch da ja wirklich mal sehr, sehr tief mit hinter die Kulissen reinnehmen, einen coolen, schönen Abend mit euch gemeinsam machen, euch auch natürlich sehr eng einbinden in diesen Abend. Und ja, wir erwarten
genau
bis zu 100 Gäste, glaube ich. Ne? So war aktuell der Stand von Marc Böhme.
Also das wäre, wenn das klappt, überwältigend. Also wir wollen uns da jetzt nicht irgendwie fett die Taschen voll machen, sondern alles so Unkostengeschichten, glaube ich, für die Karte. Im Prinzip wollen wir einfach mal testen, wir beiden vor Publikum und dann gerne interagieren mit euch gemeinsam. Fragen stellen an Henrik, gerne auch an mich. Ja, was euch interessiert, alles, was euch sozusagen unter den Fingernägeln, ich wollte schon fast sagen, unter den Lauffußnägeln brennt. Die Läufer haben meistens nicht so schöne Füße, das lasst. Wir bleiben bei den Fingernägeln. Alles, was euch unter den Fingernägeln brennt, raushauen und mit euch gemeinsam da interagieren, sprechen und Thema natürlich Laufen. Henrik hat da einiges an Material, an dem man sich sehr schön auch entlanghangeln kann, was ja nicht nur Kenia beinhaltet, seine ganze Profikarriere, kann man sagen. Und ich glaube, dass hat Potenzial für einen unterhaltsamen, informativen, netten Abend. Ja, ich bin gespannt.
Freuen wir uns sehr drauf. 8. Juli findet das statt am Abend. Und ja, wenn ihr Tickets wollt, dann setzt euch mit Bunat Essen in Kontakt. Wir verlinken euch die Kontaktdaten nochmal hier auch in den Shownotes. Marc Böhme ist da der Ansprechpartner. Und ja, wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache. Wir freuen uns richtig drauf.
Also ich muss, bevor wir jetzt, wir hauen jetzt nochmal eben hier unsere zwei Startplätze raus. In Haldern, Hölle von Haldern, der Thompson, dieser geniale Typ, du, ich stehe immer mal mit ihm in Kontakt. Das ist ja ein musikalisch, das wusste ich ja gar nicht. Also wenn ihr da in Haldern mal seid, dieser Organisator, der Thompson, der auch selber läuft, das ist ja ein Musikgenie, dieser Vogel. Das ist unglaublich, ja. Der spielt ja praktisch alle Instrumente, der kann singen. Der Typ ist ja ein Multitalent, ein richtig toller, sympathischer Kerl. Er hat ja auch schon mit Superstars gemeinsam musiziert und. Naja, auf jeden Fall nebenbei veranstaltet er auch diesen Lauf. Und wir haben gesagt, hier schreibt uns einfach ja bei Instagram hier in die Kommentare, was ihr machen wollt, wo ihr, auf welcher Strecke ihr euch da seht. Und zwei Mann haben es gemacht, Simon und Melanie, ihr habt einen Startplatz, Halbmarathon, und ich glaube, Melanie war sich noch nicht ganz sicher oder wir wissen es nicht, ich weiß es nicht, Melanie und Simon, ihr habt einen Startplatz in Haldern, lasst die Sau raus, gebt Gas und packt euch ordentlich Eis in die Butze und ins Käppi, würde ich sagen.
Wir kontaktieren euch in den nächsten Tagen und stellen den Kontakt zum Thompson her. Und gerade die Melanie hat geschrieben auch, dass sowas, so Startplatzverlosungen natürlich immer eine sehr, sehr coole Gelegenheit sind, auch mal in so Events reinzuschnuppern, die man noch nicht kennt. Ne? Haldern ist jetzt nicht jedem ein Begriff, relativ kleiner Ort in NRW. Und ja, durch solche Sachen kriegt man da vielleicht mal den Einblick in Rennen, was man gar nicht auf dem Schirm hat. Ich weiß, der Thompson macht da echt eine coole Arbeit. Bin auch super dankbar, dass er da tatsächlich für uns eine kleine Sammelaktion gestartet hat, ne, gerade für die Kenianer, dass wenn ich das nächste Mal rüberfliege nach Kenia, ich da mit einigen Klamotten bestückt bin, die ich dann da an die Kenianer verteilen kann. Auch das richtig cooles Engagement. Ja, und deswegen eine runde Sache. Schaut da mal in Haldern vorbei. Und Simon und Melanie, viel Spaß. Wir kontaktieren euch bald und dann werdet ihr da mit dem Startplatz versorgt.
Ja, und ich muss noch einmal ganz kurz sagen, also wirklich Glückwunsch. Ich verfolge jetzt so ein bisschen intensiver natürlich wieder die Laufszene, das sage ich auch jede Woche. Aber der Maximilian, so heißt der Maximilian Torwitt, also ein Teufelskerl, muss man einfach mal sagen. Er hat ja auch selber, ich glaube, mit der Hanna Klein und der Alina Reh einen Podcast, der ist jetzt richtig tolle Zeiten gelaufen. Also eine 3,36 über 1500, dann eine 13,18 zum ersten Mal unter 13,20 über 5000 Meter. Ich glaube, du hast es gesagt, Henrik, sein erstes 5000 Meter Rennen in dieser Saison überhaupt, der war mit Pech gebeutelt, wie sagt man, vom Pech verfolgt, hatte Probleme mit den Nebenhöhlen, hat sich da spät im Winter operieren lassen und dann jetzt solche Zeiten. Also das finde ich toll. Glückwunsch, Chapeau, super Leistung. Maximilian Torwitt aus Leverkusen, wollte ich schon sagen, aus Düsseldorf kommt er selbstverständlich, startet auch für Düsseldorf, trainiert aber in dieser bärenstarken Gruppe rund um Isabel Baumann. Da ist ja auch die Hanna Klein dabei, auch Alina Reh. Also das habe ich verfolgt und muss sagen, das finde ich toll. Also wenn wir da einfach wieder so mithalten können bei der Mittelstrecke und auch den 5000 Metern, Top-Ergebnis, oder? Wie siehst du das?
Ja, finde ich auch. Also gerade mit der Vorgeschichte jetzt in diesem Jahr, ne, ganz verspätet erst in die Saison eingestiegen, mit diesen Nebenhöhlenproblemen, die sich da echt lange gezogen haben. Ja, und dann echt stark, so, ne? Also gerade 5000 Meter Spezialist, dann die 3,36 rauszuhauen auf 1500, da hat sich ja schon angedeutet, dass auch im 5000 richtig was geht. Ja, habe mich auf jeden Fall sehr gefreut und ja, ist eben auch ein Zeichen dafür, dass wir so viele starke Athleten gerade in Deutschland haben, die ja immer weiter ihre Grenzen verschieben und 13,18 ist wirklich eine Zeit, die sich ja auch international sehen lassen kann. Also es geht gut voran da. Die Isabel scheint ja auch einen sehr, sehr guten Job zu machen als Trainerin, ne? Gerade wenn man auch an die anderen Athleten denkt, die sie da betreut, nach Hanna Klein als Europameisterin in der Halle. Ja, ist schon sehr interessant zu verfolgen und macht auf jeden Fall Spaß.
Ja, ich fand das auch nur noch mal ganz kurz, weil ich sowas beeindruckend finde, die Hanna Klein, ich bin da, wie gesagt, oberflächlich kratze ich da an diesen Ergebnislisten, aber ich habe gesehen, die ist in Paris beim Diamond League Meeting, war es, glaube ich, ausgestiegen, über 5000 Meter, warum, wieso, weshalb, ich kann es nicht sagen, ich glaube, es war einfach unrund, vielleicht ist sie zu schnell angelaufen, egal, sie ist ausgestiegen, einen Tag später sucht sie sich ein Rennen in der Umgebung von Paris und liefert eine 15:0 ab, auch da, also Hut ab, Wahnsinn, also allein psychologisch, das dann so auf die Bahn zu bringen, also Mann, du, das fand ich klasse. Also es ist da schon echt eine starke Truppe in Tübingen.
Absolut, also diese Leistung, das so wegzustecken, als Europameisterin in der Halle dann in so ein Rennen reinzukommen, wo vorne dann einfach Weltrekord gelaufen wird, das ist schon nicht einfach, ne? Also wenn man da wirklich einfach keine Chance hat mitzurennen, das ist ein blödes Gefühl, wenn man selber eigentlich so in der Form des Lebens ist und ja, dann am nächsten Tag da umzuschalten und wieder eine sehr, sehr starke 5000 hinzulegen, fand ich sehr, sehr gut und auch ein Zeichen, ja, lasst euch nicht ermutigen von irgendwelchen Weltrekorden, die da jetzt ja gerade in Hülle und Fülle vorne wegpurzeln. Schaut euch auf euch selber und das ist immer der richtige Weg. So, ne? Also man sollte sich da nicht zu sehr unter Druck setzen lassen von diesen Fabelleistungen, die jetzt gerade wirklich jeden Tag praktisch jetzt erbracht werden. Ne? Diese 14:05 da, wir haben jetzt aus gutem Grund nicht jeden Weltrekord thematisiert, der jetzt in den letzten Wochen gefallen ist, weil da einfach auch viele Sachen sind, ja, die man vielleicht mit einem gewissen Augenrunzeln, so will ich es mal formulieren, irgendwie,
Augenrollen, sagt man, glaube ich. Stirnrunzeln. Ich runzel meine...
Stirnrunzeln, genau. Das habe ich gesucht. Mit dem Stirnrunzeln einfach nur betrachten kann. So. Und deswegen, ja, einfach sehr, sehr stark und schön zu sehen, dass es da so gut vorangeht.
Nicht zu oft runzeln, sonst kriegt man so eine Zornesfalte, wie ich sie habe. Vielleicht haue ich da mal ein bisschen Botox oder Hyaluron rein, dann wird sie wieder schön glatt, meine Zornesfalte. Aber bisher habe ich mir noch keinen Termin gemacht. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, ich kriege eine Zornesfalte. Ja, da hast du mich auch wieder so ein bisschen drauf gestoßen und sagtest hier, das sollten wir nochmal thematisieren. Und zwar sind das die Kadernormen, die dich ja auch direkt als Profiathlet betreffen. Bei dir ist es jetzt der Marathonlauf. Wie sieht's da jetzt aus mit den Kadernormen und wie sind die verschärft worden?
Boah, ja, da hat sich tatsächlich einiges jetzt nochmal getan und auch so ein bisschen still und heimlich, ne? Die wurden einfach veröffentlicht, aber ohne ja, das groß anzukündigen. Da muss man schon sehr, sehr tief auf die Seite gehen, um das zu finden. Und die haben es wirklich in sich. Ne? Also wenn ich jetzt gerade an den Marathon denke, da ist jetzt die Kadernorm 2 Stunden 8,50. Also das heißt, das ist die Zeit, die man erreichen muss, um überhaupt noch in dieser Kaderförderung drin zu bleiben. Ja, und das haben so viele Deutsche noch nicht geschafft. Und ja, ist aus meiner Sicht eine sehr negative Entwicklung, weil das dazu führen wird, dass wir natürlich jetzt unheimlich viele Athleten verlieren werden. Das ist tatsächlich eine Entwicklung, die jetzt in allen Disziplinen im Grunde stattgefunden hat. Also egal ob im Laufen oder auch in den anderen Disziplinen der Leichtathletik. Die Normen sind so scharf angesetzt worden, ja, dass das einfach kaum noch mehr jemand schafft. Und dass es halt wirklich Weltklasse-Leistungen sind, die du erbringen musst, um irgendwie noch drin zu bleiben. Und das ist natürlich ein Druck, der damit erzielt werden soll. Ne, ist wahrscheinlich so gemeint und es wird so erhofft, dass dadurch natürlich die Athleten nochmal einen nicen Sprung machen. Aber in der Praxis, wenn du mich fragst, ist das eher ja, ein Abschied von vielen Athleten, weil ja der Druck jetzt einfach so enorm groß ist, dass du halt auf den Punkt genau unbedingt diese Kadernorm erfüllen musst, dass sich das von vielen anderen Projekten abhält. Ich denke jetzt nur daran, an meine restliche Saisonplanung. Ne? Diese Kadernorm, die wurden ja jetzt veröffentlicht, Mitte des Jahres, rückwirkend für das ganze Jahr. Also die Hälfte des Jahres ist ja schon rum, in der du diese Norm überhaupt erbringen kannst. Und bislang sind wir da immer noch von der alten Kadernorm, die es ja auch schon in sich hatte, von 2 Stunden 11 ausgegangen. Aber jetzt stell dir vor, ich laufe jetzt einen Herbstmarathon und ja, möchte mich aber schon noch irgendwie in der Kaderförderung drin halten. Das ist ja im Grunde die wichtigste Säule, so, die ich habe, ne? Weil da auch die Bundeswehrförderung mit dranhängt und ja, im Grunde auch die Altersvorsorge und alles andere. Und du stehst jetzt vor der Wahl. Was machst du? Du hast eine Chance noch dieses Jahr. Läufst du jetzt an auf die Olympia-Qualifikation, wofür du sicherlich dann 2 Stunden 7 benötigen wirst, um am Ende dabei zu sein, weil er schon im Januar nominiert wird. Deswegen hast du im Grunde nur eine richtige Chance dieses Jahr. Oder ja, begnügst du dich damit zu sagen, ja, die Kadernorm, die ist schon so scharf, darauf anzulaufen, das ist schon echt ein Riesenziel. Das bedeutet für mich ja eine Bestzeit von einer Minute, ja, fast anderthalb Minuten, die ich erbringen muss. Also schon ein sehr, sehr hohes Risiko, was ich allein dafür gehen muss. Oder sage ich von vornherein, ich laufe jetzt auf die Olympianorm an mit dem extremen Risiko, dass es wahrscheinlich auch nicht klappen wird und stehe am Ende ganz ohne Norm da. Ja, das ist ja ein Dilemma, was kompletter Quatsch ist, ne? Weil eigentlich die Förderung ja dazu gedacht sein soll, dich zu ermutigen, zur Olympia zu kommen, dich dahin zu bringen. Und im Grunde ist jetzt für viele dieses sich irgendwie noch in der Nationalmannschaft halten so eine große Bürde geworden, dass du in vielen Fällen gar nicht erst die Chance suchen kannst auf die Olympianorm. Und das finde ich schon eine sehr, sehr negative Entwicklung und die sollte sicherlich nicht so gedacht sein eigentlich. Und gerade auch im Nachwuchsbereich, also, ne, sind die Normen so scharf geworden. Wenn ich jetzt zurückblicke auf meine eigene Karriere, da wäre ich in vielen Jahren ja auch schon aus dem Raster gefallen und hätte gar nicht erst die Chance gehabt, die Karriere so zu machen, wie ich sie gemacht habe. Und ich würde jetzt sagen, dass meine Karriere jetzt auch nicht komplett für die Tonne war. Ich fürchte, ne, ich habe wirklich Sorge, dass jetzt wirklich eine ganze Menge Athleten in den nächsten 1-2 Jahren sagen, das mache ich nicht mehr, das ist so krass geworden. Ne, wenn ich da einmal eine Norm nicht erfülle, bin ich raus. Ich mache lieber eine Ausbildung oder ich widme mich irgendeiner anderen Sache. Das sollte nicht der Weg sein, wie die Förderung jetzt in den nächsten Jahren aussehen sollte. Also das ist eine ganz, ganz verheerende Entwicklung.
Das demotiviert doch. Jetzt bin ich wieder natürlich nicht im Thema wie du, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Mann, man hat eine tolle Trainingsgruppe, sprich, man hat eine tolle Kadertruppe, man hat Marathonläufer von 2.10, 2.11, halt 2.12 meinetwegen, dann gibt's mal einen, der läuft eine 2.08, dann hat man mal so einen Amanal dabei und mal so einen starken Ausreißer eben nach oben. Aber das motiviert doch, das ist doch gerade das Tolle an so einer Truppe, bunt gemischt, alle Bären stark und dann hat man immer mal Leute, die herausstechen und dann auch eventuell, ja, wie so ein Richard Ringer, dann einfach mal zünden bei einer Meisterschaft. Das macht's doch eben auch aus, so ein Teamgedanke, obwohl es ein Einzelsport ist, aber nur aus so einer starken Truppe, aus einem Team, ich meine, wir haben eben über Tübingen gesprochen, kann man ja eben auch diese einzelnen Top-Athleten herausbilden, sozusagen formen. Also da verstehe ich einfach den Deutschen Leichtathletikverband auch überhaupt nicht, also was das soll.
Ja, hast du vollkommen recht. Diese Entwicklung im Marathonlauf, die ich jetzt in den letzten Jahren ja eingesetzt habe, ist ja was total Positives, ne? Auch wenn du jetzt mal, ja, einfach mal Leute fragst, die so ein bisschen in der Laufszene auskennen, da sagt ja jeder, boah, cool, wie das sich entwickelt hat, jetzt habt ihr so viele Leute, die 2 Stunden 10 rennen, auch die 2 Stunden 10 durchbrechen. warum wirkt man jetzt so eine Entwicklung ab, indem man die Karte nur auf 2,8 setzt und die Hälfte der Athleten über die Klinge springen lässt? Es wird ja auch ganz aktiv vom Verband formuliert, wir wollen den Kader deutlich verkleinern, was ja im Klartext bedeutet, wir wollen viele Athleten einfach loswerden. Und das ist doch genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Und seid doch froh, dass es jetzt endlich mal die Entwicklung gibt, auf die wir so viele Jahre gewartet haben, dass sich auch in der Breite mal was tut und dass wir jetzt so viele starke Athleten haben, die auch zusammen trainieren. Ich erinnere mich auch zurück an meine Zeit in Kenia, da habe ich mit Simon Boch trainiert. Also auf dem Papier sind wir irgendwie alles Konkurrenten, aber wir schließen uns doch zusammen und wollen weiter vorankommen. Aber wenn du jetzt den Hälften der Leute diesen Kaderstatus entziehst, dann werden wir die zum großen Teil verlieren, weil es eben im Laufsport nicht so einfach ist, sich über Wasser zu halten mit privaten Sponsoren. Die musst du halt erstmal finden, ne?
Genau, dann hast du, soweit ich das jetzt überblicke, hast du ein paar Elite-Läufer, die sind dann in internationalen Teams, Konstanze Klosterhalfen etc. oder wie jetzt die Lea, die schließen sich, klar, die trainieren dann auf der ganzen Welt in ihren Trainingslagern und da gibt es immer Möglichkeiten, aber ich verstehe nicht, warum der DLV dann mit seinen Normen eben die Chance verbaut sozusagen, dass sowas hier auch national in der Breite dann wächst, ne?
Starken Breite. Die Argumentation des Verbandes hörst, ne, die Argumentation ist, wir haben den Anspruch, Top 8 oder was auch immer in der Welt zu sein, also ganz vorne in der Welt zu sein. Und wir fördern nur die Leute, wo wir sehen, die kommen in die Top 8 in der Welt. So, aber das ganz entscheidend dafür ist, dass wir Leute überhaupt hinbekommen, so weit zu kommen, ne, das ist eine breite Trainingsgruppe. Wenn du mal schaust, wo kommen die besten Leute der Welt her? Wie trainieren die? Die haben alle ein super starkes Team um sich herum. Ganz viele Top-Athleten, wo dann einige nochmal herausstechen, die dann wirklich in die oberste Weltspitze kommen. Und wenn du jetzt aber diesen Unterbau komplett rauskickst, ne, das sind alles ja Leute, die ja Leistung erbringen, die einfach auch richtig gut sind. Ne? Vor 5 Jahren wärst du mit einer 2,10 ja noch absolut unantastbar ganz vorne gewesen. Ne? Da war höchstens Arne Gabius, der in diese Bereiche vorgestoßen ist. Ne? Und ein Arne Gabius mit seinem deutschen Rekord, der stand, bevor Amanda Petros den gebrochen hat, der wäre jetzt so hauchdünn noch im Kader drin mit seiner 2,08,33. Das ist ja komplett absurd. Ne? Und einfach nicht, es ist für mich genau der falsche Weg mit dieser Argumentation. Es wird dann immer gesagt, wir wollen die Fördermittel optimaler verteilen auf weniger Athleten. Nur die Frage ist, was genau dann diese Fördermittel sind. So, ne, wenn ich jetzt mal schaue, dieses Jahr, ich habe noch keinen einzigen Cent Trainingslagerzuschuss bekommen. Wichtig ist für mich natürlich diese Bundeswehrförderung, die wirklich sehr wichtig auch am Ende ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass diese Förderung so wahnsinnig groß ist, die der DLV jetzt noch zusätzlich zu diesen Sportförderstellen reinpumpt. Und ja, es ist auf jeden Fall für mich der falsche Weg, das so zu machen. Und wie gesagt, gerade auch, ich habe mit einigen auch Nachwuchsathleten gesprochen, auch sehr ambitionierte Leute auf 10 und 5000 Meter, die ungefähr die Zeiten rennen, die ich damals gerannt bin in dem Alter, U20, U23, die jetzt vor einer Aufgabe stehen, die fast unlösbar erscheint und die gar nicht dann erst die Chance bekommen, mehr in dieser Förderung drin zu sein. Und ja, nicht jeder hat die Fähigkeiten, wie ich, Top-Social-Media-Account aufzubauen und sich mit irgendwelchen anderen Werbepartnern über Wasser zu halten. Ich hoffe, dass da noch ein Umdenken einsetzt.
Ne? Ja, schade.
Aber es ist auf jeden Fall, und vielleicht wird es ja auch tatsächlich dann nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, ne? Dass am Ende dann diese Norm vielleicht eine Orientierung bieten, aber jetzt nicht ganz knallhart da eine Trennlinie gezogen wird. Ne? Es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn man einen Tick langsam ist, also diese Kadernorm noch weiter reinzukommen. Aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt mal in meinem Kreis mich so umhöre mit Athleten, die ich kenne, da hat keiner gesagt, dass das jetzt eine gute Idee war, sondern das ist wirklich dann ein Druck, der einfach zu groß ist. Ich bin ja völlig d'accord damit, wenn man sagt, ihr müsst schon eine gute Leistung erbringen, um jetzt weiter gefördert zu werden. Aber jetzt sind wir wirklich in Bereichen, da muss jeder eine deutliche ein Großteil der Athleten eine deutliche persönliche Bestleistung erbringen, um überhaupt noch dazu zu gehören. Und ja, gerade im Marathonsport, wo man ja wirklich dann auch nur 2 Chancen im Jahr hat, in der Regel Frühjahrs- und Herbstmarathon, ja, da ist, ne, dann lass es bei einem dieser Marathons mal irgendwie, wie gesagt, 25 Grad Hitzerennen sein, da hast du keine Chance, ne, wie bei mir in Frankfurt zum Beispiel, wo ich ja sehr, sehr lange auf diesem 209er Kurs war, aber dann einfach in diese Mittagshitze 25 Grad reingelaufen bin und dann schmilzt dir halt diese 209 weg zu einer 211 und am Ende, ja, wird eine 211 dir als Misserfolg ausgelegt und dann bist du einfach raus, ne, und ja, das finde ich einfach nicht gut und ich appelliere einfach nochmal an die Leute, die es entscheiden, denkt da nochmal drüber nach. Ich glaube, es ist der falsche Weg. Es sollte so nicht gemacht werden. Und es wird am Ende nicht dazu führen, dass wir mehr Athleten in die Weltspitze bringen, sondern dass wir einfach den Unterbau an Talenten verlieren und viele Leute einfach demotivieren. Ne, weil keiner, der in dieser Förderung jetzt schon drin ist, ist da, um sich zu bereichern. Wir sind eine Sportart, in der ziemlich wenig Geld fließt. Ne? Da ist so viel Idealismus und Herzblut dabei. Niemand, der da jetzt irgendwie eine 2:10 Marathon gerannt ist oder 2:11 Marathon gerannt ist, macht das, weil er da auf das große Geld und aus ist und sich da auf die faule Haut legen will, sobald er in irgendeiner Förderung drin ist. Es sehr, ist der falsche
Weg. Sehr arrogant gedacht, ja. Sehr arrogant gedacht vom DLV. Ja, finde ich auch sehr arrogant gedacht. Ich meine, das sieht man doch in jeder Amateur-Breitensportgruppe. Wenn du eine geile Trainingsgruppe hast und einfach das Klima cool ist, die Gruppe toll ist, dann gibt es auch bessere Leistungen. Das kann man ja runterbrechen, ne? Also in den Amateurbereich. Naja, und ein Punkt, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, privat, ne? Vielleicht bleibt es dann eben nicht bei der Zornesfalte, die mit Botox weggespritzt wird. Vielleicht ermutigt das auch den ein oder anderen zu sagen, hey, jetzt habe ich gar keine Chance, vielleicht greife ich jetzt doch mal zu einer verbotenen Substanz, oder? Was meinst du?
Ist natürlich auch ein Gedankengang. Ne? Also es ist so, dass diese Verschärfung, diese krasse Verschärfung der Normen jetzt natürlich auch in eine Zeit fällt. Ne? Wir orientieren uns ja immer an der Weltspitze, das wird ja ganz knallhart auch kommuniziert. Und das fällt natürlich in eine Zeit, wo Dutzende Athleten eben auch erwischt werden mit Doping, ne? Die zum großen Teil eben auch ganz vorne in der Weltspitze sind. Ich weiß, also ich habe aufgehört zu zählen, aber wir sind mittlerweile, glaube ich, bei 70, 80 Kenianern, die allein jetzt in der jüngsten Vergangenheit erwischt wurden. Und das ist ja nur die Zahl, die erwischt wurde. Die Dunkelziffer ist ja dann sicherlich noch deutlich, deutlich höher. Und da ist aus meiner Sicht auch im Hinblick auf diesen sauberen Sport dieses krasse Orientieren an der Weltspitze, wo es ja offensichtlich nicht sauber zugeht, genau der falsche Weg auch. Ne? Wir propagieren immer den sauberen Sport. Und dann dieses eindimensionale sich ausrichten an diesen Fabelzeiten, die ja aktuell wieder purzeln. Es ist auch da in dieser Hinsicht ziemlich problematisch aus meiner Sicht. Ne? Also ich glaube schon, dass bei vielen Athleten da in der Hinsicht ein Druck geschaffen wird. Ich glaube, dass praktisch niemand diesem Druck gerade in Deutschland nachgehen wird. Ne? Es ist einfach eine dumme Idee und man sollte es einfach nicht tun. Aber es ist auf jeden Fall ein Trend oder ein Druck, der erzeugt wird, der aus meiner Sicht jetzt langsam toxische Züge bekommt und nicht mehr motivierender Druck ist wie eine Kadernorm, die bei 2:12 oder sowas liegt. Ne? Da hat man natürlich den Anreiz, das muss man schaffen, wenn man vorne mitspielen will. Aber wenn wir jetzt sagen, du musst eine 2:8 erreichen, ja, dann ist es ein Druck, wo einfach am Ende gesagt wird, da konzentrieren sich Athleten dann nur noch darum, irgendwie diese Norm zu schaffen und befassen sich gar nicht mehr mit den Großereignissen, wie in der Olympia-Quali. Und das ist Quatsch. Ne? Das ist aus meiner Sicht absoluter Quatsch. Und gerade im Nachwuchsbereich auch wirklich verheerend, weil viele Marathon-Profis die Möglichkeit haben, sich halbwegs noch gut aufzustellen durch Sponsoren oder auch durch geschickte Social Media, ne, durch andere Sachen, die man machen kann. Aber im Nachwuchsbereich, da trifft es dir ja auch wirklich knallhart. Da hast du noch nicht das Backup, ne, um dich da aufzustellen. Und deswegen habe ich da wirklich Sorge, was da in den nächsten Jahren passiert. Und ist auch ein Grund, warum ich jetzt hier in Hannover dieses Laufprojekt aufbauen möchte, was dann tatsächlich am Ende eben auch Athleten abholt, die knapp am Kader vorbei sind, die einfach dann eine starke Trainingsgruppe bilden und wo man voneinander profitiert. Das ist aus meiner Sicht der Ansatz, der funktioniert. Ne, du siehst es ja gerade auch den Trend, viele Ausrüster, wie zum Beispiel Puma in North Carolina, aber auch in Europa gibt es ja einige Ausrüster, die Teams aufbauen, unabhängig von Verbandsebene. Das sind auch Sachen, die Zukunftspotenzial aus meiner Sicht haben. Und man sollte aus diesem starren Vereins- und Verbandsdenken rauskommen und da einfach ein bisschen mit der Zeit mehr gehen. Und das würde ich mir schon wünschen, dass da ja nochmal das Ganze überdacht wird, was jetzt passiert ist, weil ich will es jetzt nicht zu lang ziehen, das Thema, aber es ist schon eine Sache, die auf jeden Fall viele Athleten jetzt beschäftigt und das in keinem positiven Sinne.
Junge, man spürt, komm, wir machen Deckel drauf, im wahrsten Sinne, man spürt, du bist mit Herzblut dabei. Wie geht's jetzt weiter? Du hast den Halbmarathon in Hamburg vor der Brust. Ja, da geht's jetzt richtig ab, in einem stark besetzten Feld am Sonntag. Junge, da wird marschiert. Was hast du dir vorgenommen?
Ja, Hamburger Halbmarathon steht an. Da weht nochmal ein anderer Wind als jetzt in Leverkusen. Da werden wir wirklich sehr, sehr hart gefordert von vielen Kenianern. Esther und ich sind wieder als Team auch dabei, starten beide. Und es ist ein wirkliches Weltklasse-Feld. Vorne auch wirklich ein renommierter 205 Kenianer, aber auch einige Kenianer mehr noch, auch international. Bart van Noenen ist dabei im Halbmarathon, auch ein Olympiastarter, der in Tokio dabei war. Ja, also wirklich ein sehr, sehr starkes Feld. Aus deutscher Sicht noch Erik Hille mit dabei und ja, bei Esther ebenso, ne, auch sehr, sehr starke Kenianer mit Lorna Salpeter, auch eine der führenden Athleten auf Weltniveau. Und da wird einfach mal getestet, wo die Form gerade steht, wie man in so einem Top ja, wie man in so einem Topfeld mithält. Es könnte natürlich auch wieder ein Hitzerennen sein. Ne? Deswegen, alle Tipps, die wir gegeben haben, werde ich auch wieder da berücksichtigen. Und ich freue mich sehr darauf, einfach mal zu gucken, wo man steht. Es ist eine sehr angenehme Phase gerade, weil ich ja noch in der frühen Phase der Marathonvorbereitung bin. Ich habe jetzt 2 Wochen mit 180, 190 Kilometern drin und merke, dass die Form jetzt zunehmend besser wird. Und freue mich da einfach mal, so eine frühe Standortbestimmung auf einer ja, etwas flacheren Strecke als jetzt in Leverkusen noch mal zu haben. Und dann auf wie ich mal zu racen, ne? Dann nicht von der Spitze weg, sondern dann eben wie ich in so einem Topfeld dabei zu sein.
Super, Junge, ich bleib auch dran, ich mach weiter, Ziel 1. Oktober, Halbmarathon, dazwischen werde ich mir noch irgendwie was raussuchen, mal wieder eine Standortbestimmung abliefern, wo ich jetzt stehe, auf 10 oder auf 5, ja, und dann geht's weiter, ne? Also ich werde jetzt, ich denke, du rätst mir jetzt auch einfach dran zu bleiben, Kilometer zu sammeln, wir werden das jetzt mal von Woche zu Woche begleiten, ich mache jetzt mal eine etwas ruhigere Woche und dann schauen wir weiter. Ich habe jetzt 70 Kilometer letzte Woche gemacht. So viel bin ich in den letzten Monaten nie gelaufen. Also das war die absolute Top-Woche. Also insofern jetzt erstmal so ein bisschen.
Es geht voran, es geht gut voran.
Es geht voran.
Wichtig nur, ne, nicht jede Woche draufsatteln, nicht jede Woche sich versuchen zu steigern, sondern immer wieder auch mal eine kleine Entlastung zu setzen. So gerade, wenn du 3 Wochen jetzt immer weiter aufgebaut hast, dann die 4. Woche durchaus auch mal einen Tick ruhiger machen, vielleicht mal eine Tempoeinheit weglassen oder den Umfang nochmal reduzieren um 20% vielleicht und also nicht immer linear weiter nach oben wollen, sondern immer wieder auch mal diese Entlastung setzen. Das ist immer ganz wichtig, gerade weil dein Ziel Köln-Halbmarathon ja auch noch relativ weit weg ist.
Ach ja, und danach freue ich mich am 15. Oktober, habe ich schon gesagt, LVN-Meisterschaften auf der Straße, 5 Kilometer. Sowas ist meine Strecke, aber da kommen wir dann zu. Leute, wir haben jetzt viel gesprochen. Henrik will das jetzt irgendwie noch zusammenschneiden. Ich hoffe, der Ton passt diesmal. Die Hitze versaut jetzt nicht unsere Aufnahme. Ja, sorry für die Verspätung. Wir machen Schluss, einen Deckel drauf, genauso wie bei den Kadernormen, sagen, ja, eine schöne Woche, bleibt fit, ja, trainiert ordentlich, kühlt euch ab und Henrik, du gib alles am Sonntag, ich bin gespannt.
Ja, ich freue mich drauf, nächste Woche dann der Rückblick unter anderem auf dem Hamburg-Halbmarathon und dann aber auch pünktlich wieder, ne? Dienstag um 0.
Alles klar, tschüssi.
Ciao.